Halleluja, Jesus, deine Schönheit wird nie vergehen. Und du bist immer da, immer überall, in jeder Situation. Danke für diese Zusage, Herr. Amen. Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Ich möchte einsteigen mit dem Vers Matthäus 23, 23. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler, denn ihr verzehntet die Minze und den Dill und den Kümmel und habt die wichtigeren Dinge des Gesetzes beiseite gelassen, das Recht und die Barmherzigkeit und den Glauben. Diese hättet ihr tun und jene nicht lassen sollen. Das ist einer von sieben Weherufen Jesu in diesem Kapitel. Ihr müsst sie mal alle lesen. Und dann denkt man sich, da zieht er aber ganz schön vom Leder. Wehe, wehe, wehe. Und immer wieder bezeichnet er sie auch als Heuchler, die Schriftgelehrten und Pharisäer. Weiß nicht, was sich die Jünger gedacht haben, ob sie hinterher mit ihm geredet haben und gesagt, Jesus, was hast du gemacht? Das hättest du doch ein bisschen besser verpacken können, die Botschaft, ein bisschen freundlicher ausdrücken, auch irgendwas Positives zur Kritik dazu sagen. Die können dich doch eh schon nicht leiden, jetzt hast du es komplett mit ihnen verdorben. Ich weiß es nicht, waren nur so Gedanken. Ich denke, wenn Jesus das genau so gesagt hat, wie er es gesagt hat, dann hat er es auch so gemeint und dann gab es da sicher auch einen Grund dafür. Es gab sicher einiges, was er an diesen Schriftgelehrten und Pharisäern zu kritisieren hatte. Ganz zu Recht. Ja, und jetzt in diesem einen Vers, was kritisiert er denn eigentlich genau? Wehe euch, ihr verzehntet Minze und Dill und Kümmel. Das klingt ja vielleicht auf den ersten Blick so, wie er, wenn er das kritisiert, dass sie das alttestamentliche Gesetz, den Zehnten zu geben, so peinlich genau befolgt haben und dabei eben sogar die Peanuts praktisch gezählt haben, statt vielleicht zu sagen, naja, dann gebe ich halt da einen Eimer mehr Getreide und dann muss ich mich um diese Kleinigkeiten hier nicht kümmern. Aber eigentlich wirft er ihnen was anderes vor, indem er nämlich sagt, ja, ihr habt die wichtigeren Dinge des Gesetzes beiseite gelassen, Recht, Barmherzigkeit, Glauben. Das ist, was er ihnen eigentlich vorwirft. Und dann sagt er ja am Schluss, das eine hättet ihr tun und das andere aber auch nicht lassen sollen. Also er kritisiert nicht wirklich, dass sie das so genau nehmen mit dem Zehnten. Er kritisiert, dass sie andere Dinge nicht so genau nehmen, die vielleicht sogar wichtiger wären. Ja gut, hier ist vom Gesetz die Rede. Ihr habt die wichtigeren Dinge des Gesetzes beiseite gelassen. Mit Gesetz ist natürlich das alttestamentliche Gesetz gemeint, das mosaische Gesetz, das Gott dem Volk Israel am Berg Sinai gegeben hat. Und indem ja ganz, ganz viele Dinge geregelt sind, vorgeschrieben sind, so müsst ihr es machen, so müsst ihr es machen, das müsst ihr machen, das dürft ihr nicht tun, ganz, ganz viel. Und unter anderem finden wir in 3. Mose 27 ab Vers 30 Folgendes. Der zehnte Teil von jeder Ernte, auch von den Baumfrüchten, ist dem Herrn geweiht und gehört ihm. Jedes zehnte Tier von Rindern, Schafen oder Ziegen, das unter dem Hirtenstab hindurchgeht, soll dem Herrn geweiht sein. Also, heißt kurz gesagt, sie sollten vom gesamten Ertrag des Landes den zehnten Teil Gott geben. Hier ist von Ernte die Rede und hier ist von Tieren die Rede. Das war damals das Einkommen der Menschen. Sie haben Ackerbau und Viehzucht betrieben. Das heißt, ja, wenn wir das auf heute übertragen wollen, Die wenigsten betreiben noch Ackerbau und Viehzucht. Deswegen wird Einkommen heutzutage nicht mehr in Getreide oder in Most oder in Öl oder Rinder, Schafe, Ziegen gemessen, sondern halt in Euro oder Dollar oder sonst irgendeiner Währung. Aber ich denke, man kann es übertragen, eben vom Einkommen den zehnten Teil Gott geben, dem Herrn geben. Ja, aber wie bitteschön geht es, Gott was geben? Was hat er für eine Kontonummer oder wo wohnt er, dass sie das damals einfach da bei ihm abliefern konnten? Wofür braucht er das überhaupt? Er ist im Himmel, er hat alles, was er braucht. Was soll das überhaupt? Ja gut, an anderer Stelle findet man dann die Erklärung, wie das gedacht ist. 4. Mose 18, ab Vers 20. Der Herr sprach zu Aaron: In ihrem Land, gemeint ist das Land, in das das Volk Israel kommen wird, in diesem Land sollst du nichts erben und sollst keinen Anteil in ihrer Mitte haben. Also davor war davon die Rede, dass das Land eben unter den 12 Stämmen aufgeteilt werden soll, aber eben nicht unter den 12, sondern der eine Stamm, der Stamm Levi, zu dem Aaron gehört, der bekommt kein Land. Also sollst du keinen Anteil in ihrer Mitte haben. Ich bin dein Anteil und dein Erbe inmitten der Söhne Israel. Okay, das klingt auf den ersten Blick genauso abstrakt. Ja schön, sie kriegen kein Land, sie können keinen Ackerbau und Viehzucht betreiben. Wovon bitteschön sollen sie leben? Von Luft und Liebe. Ja, von Gott halt. Ich bin dein Anteil. Funktioniert so ganz praktisch natürlich auch nicht. Aber es geht dann weiter. Siehe, den Söhnen Levi habe ich den gesamten Zehnten in Israel zum Erbteil gegeben. Für ihre Arbeit, die sie verrichten, die Arbeit für das Zelt der Begegnung. Also, jetzt kommen die zwei Dinge zusammen. Das Volk soll den Zehnten Gott geben. Ja, stellen wir uns mal vor, sie geben es Gott, wo immer es dann ist. Und Gott gibt es dann wiederum den Leviten. Und dann kann man natürlich auch sagen, okay, bevor ich jetzt das Geld an Gott überweise und er weist es dann zurück an die Leviten, können wir es denen auch direkt geben. Und genauso hat es dann natürlich auch funktioniert, weil der Stamm Levi eben eine andere Arbeit hatte, nicht Ackerbau und Viehzucht, sondern die Arbeit am Zelt der Begegnung, Gottesdienst, Opfer bringen, später dann im Tempel in Jerusalem. Eben für diesen Dienst am Heiligtum, der war Gott offenbar so wichtig, dass er da einen ganzen Stamm dafür ausgesondert hat und gesagt hat, okay, und der Rest des Volkes gibt von seinen Erträgen was ab, damit die versorgt werden. Das waren sozusagen die damaligen Vollzeitmitarbeiter im Reich Gottes, die durch den Zehnten der anderen versorgt wurden. Ja gut, und jetzt können wir das natürlich übertragen und das habt ihr bestimmt längst in euren Gedanken gemacht, wenn ihr es nicht schon vor Ewigkeiten gemacht habt, weil ihr sagt, okay, das ist doch ein alter Hut, was du uns heute erzählst, kennen wir eigentlich alles. Aber genau deshalb haben wir heute eben noch in christlichen Kirchen dieses Prinzip des Zehnten. Ich sage mal, zumindest in Freikirchen wie unserer, die wir keine Kirchensteuern bekommen, eben das Prinzip, ja, man gibt den zehnten Teil seines Einkommens der Gemeinde. Nein, eigentlich gibt man es Gott und Gott gibt es wiederum der Gemeinde. Ja, weil da auch Bedarf ist, ja, damit der Pastor seinen Lohn bekommen kann, wenn wir wieder einen haben, eventuell weitere Mitarbeiter, die wir haben, damit wir die Miete für dieses Gebäude hier bezahlen können, damit man, wenn man es braucht, mal einen Beamer kaufen kann oder einen Computer oder einen Kopierer oder Spielzeug für die Kinderkirche oder Bastelmaterial oder was da noch alles eben so anfällt, Bibeln kaufen, die man dann irgendwann vielleicht auch mal verschenken kann bei evangelistischen Aktionen. und. Die Ranger-Dinge jetzt gar nicht mitgerechnet, da ist es so ähnlich. Die haben auch immer wieder Ausgaben für alle möglichen Dinge. Ja gut, damals war das für die Israeliten wirklich ein Gesetz. So ist es, daran muss man sich halten. Heutzutage sagen wir, ja, wir sind nicht mehr unter Gesetz. Jesus hat uns frei gemacht vom Gesetz. Wir dürfen es freiwillig tun. Das Grundprinzip halte ich nach wie vor für richtig und sinnvoll. Ja, damals, wie gesagt, es war ein Gesetz und Gott hat es auch ernst genommen. Und die Propheten im Alten Testament haben dann das Volk auch immer wieder mal getadelt, wenn sie das vernachlässigt haben. Wenn sie den Zehnten ja halt vielleicht nachlässig gegeben haben oder irgendwann gar nicht mehr, taucht immer wieder mal auf, dass da eben Gott dann tadelt, ja, und dass es tatsächlich auch praktische Konsequenzen hatte. Also bekannte Verse aus Maleachi 3 ab Vers 8, da sagt der Prophet im Namen Gottes, darf ein Mensch Gott berauben oder betrügen, könnte es auch heißen. Ja, ihr beraubt mich, sagt Gott. Ihr aber sagt, worin haben wir dich beraubt? Antwort, im Zehnten und im Hebopfer. Das heißt, hier wird ziemlich deutlich gesagt, den Zehnten nicht zu geben, bedeutet Gott zu berauben oder zu betrügen, weil ihm dieser Zehnte sozusagen rechtmäßig zustand. Und das hatte dann damals eben auch dramatische Konsequenzen. Im nächsten Vers steht dann nämlich, mit dem Fluch seid ihr verflucht. Mich aber beraubt ihr weiterhin, ihr, die ganze Nation. Das heißt, es ging dem Volk offenbar schlecht und der Prophet erklärt ihnen hier, woran es liegt und sie scheinen es aber irgendwie nicht zu kapieren. Umgekehrt, wenn wir nochmal weiterlesen, kann man sagen, es liegt Segen drauf, wenn man das Geben des Zehnten ernst nimmt. Bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, den ganzen Zehnten, damit Nahrung in meinem Haus ist. Und prüft mich doch darin, spricht der Herr, der Herrscher, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Und ich werde um euretwillen den Fresser bedrohen, eine Heuschrecke, die die Felder abgefressen hat, damit er euch die Frucht des Erdbodens nicht verdirbt und damit euch der Weinstock auf dem Feld nicht fruchtlos bleibt, spricht der Herr, der Herrscher. Ich habe die Verse gestern angesprochen und ich habe mir gedacht, ja, wie sage ich es jetzt richtig, dass es nicht falsch rüberkommt. Ich will euch nicht unter Druck setzen. Ich will euch kein Gesetz auflegen. Ihr könnt ja jetzt sagen, ah ja, das ist der Schatzmeister, der muss jetzt mal wieder eintreiben, damit mehr Geld in die Gemeinde kommt. Nein, will ich und muss ich nicht. Preis dem Herrn, die Gemeinde ist momentan relativ gut gestellt. Ich will euch keinen Druck machen. Aber ich bitte euch, denkt über diese Verse nach. Mich haben sie mal wieder neu angesprochen. Gott den Zehnten vorzuenthalten, kann heißen, ihn zu berauben, ihn zu betrügen. Und letztlich betrügen wir uns dann selber um den Segen, der verheißen ist, wenn wir es treu tun. Also, dann wird er den Fresser bedrohen. Das kann man jetzt auch wieder übertragen und sagen, ja, dann haben wir die Zusage des Segens Gottes. Dann dürfen wir darauf bauen, erwarten, dass zum Beispiel unser Auto nicht ständig kaputt geht und in die Werkstatt muss. Oder dass unsere Haushaltsgeräte lange funktionieren und wir Freude dran haben und nicht jedes Jahr irgendwas Neues kaufen müssen. Dann können wir darauf vertrauen, dass am Ende des Monats dann trotzdem noch Geld übrig ist, auch wenn wir gleich am Anfang unseren Zehnten treu gegeben haben. Und nicht umgekehrt, dass dann am Ende des Gelds noch so viel Monat übrig ist. Ja, Moment, was erzählst du uns jetzt hier? Hast doch vorhin selber gesagt, der Zehnte war Teil des mosaischen Gesetzes. Ja, Und eben, wir stehen doch nicht mehr unter diesem mosaischen Gesetz als neutestamentliche Gläubige. Also was soll das alles? Einerseits ja, andererseits nein, würde ich sagen. Ich habe am Anfang auch schon gesagt, mit dem ersten Vers, diesem Wehruf, Jesus kritisiert nicht, dass die Schriftgelehrten und Pharisäer das sehr genau nehmen mit dem Zehnten. Ich bin der Meinung, er hat ihn nicht ausdrücklich aufgehoben. Aber, was für mich noch viel wichtiger ist, es gab den Zehnten tatsächlich schon lange vor dem mosaischen Gesetz. Er steht auch im mosaischen Gesetz, ja, aber der Ursprung liegt viel früher. Und deshalb bin ich der Meinung, hat er nichts direkt eben mit diesem Gesetz zu tun. Bereits Abraham hat den Zehnten gegeben und auch von Jakob finden wir eine Stelle. In 1. Mose 14 könnt ihr in Ruhe zu Hause nachlesen, jetzt nur in Kurzform. Da geht es um Abraham, da hieß er sogar noch Abram, war vor seiner Namensänderung. Vier Könige haben gegen andere fünf Könige gekämpft und dabei Sodom und Gomorra besiegt und geplündert. Und Lot, Abrahams Neffe, wohnte da in Sodom. Sodom war es, oder? Oder in Gomorra? Also in einer von den beiden Städten hat er gelebt. Und er wurde dabei mit gefangen genommen und ein Entkommener hat es dem Abraham berichtet. Und dann hat Abraham sofort seine Leute mobilisiert, ist den Siegerkönigen da nachgejagt, hat sie überwunden, wie auch immer, mit gut 300 Mann nur, hat seinen Neffen wieder befreit und hat denen auch wieder die gesamte Beute abgenommen. Und dann kann man ab Vers 17 lesen, und als er zurückkehrte, Abraham, nachdem er Kedor, Laomer und die Könige, die mit ihm gewesen waren, geschlagen hatte, zog der König von Sodom aus, ihm entgegen in das Tal Schawe, das ist das Königstal. Also einer der besiegten Könige kam ihm entgegen, vermutlich um sich zu bedanken. Und dann heißt es, Melchisedek, König von Salem, brachte Brot und Wein heraus. Und er war Priester Gottes des Höchsten. Und er segnete ihn. Melchisedek segnete Abraham und sprach, gesegnet sei Abraham von Gott dem Höchsten, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und gesegnet oder gepriesen sei Gott der Höchste, der deine Bedränger in deine Hand ausgeliefert hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Von allem, was er da erbeutet hat, hat er diesem Melchisedek den zehnten Teil gegeben. Damals gab es noch keinerlei Gesetz, er hat das einfach von sich aus gemacht. Ich denke, als Zeichen der Dankbarkeit Gott gegenüber. Und hier, ja, das ist wirklich die erste Stelle, wo vom Zehnten die Rede ist in der Bibel. Und es war jetzt auch nicht irgendjemand Unbedeutendes, sondern es war Abraham, der ja dann auch als Vater des Glaubens bezeichnet wird und damit auch sozusagen unser Vater, unser Vorbild im Glauben, vergleiche Römerbrief. Und er gibt den Zehnten jetzt auch nicht irgendjemand, er gibt ihm diesen Melchisedek. Der taucht da auch irgendwie so aus dem Nichts auf. Er wird als Priester Gottes des Höchsten bezeichnet. Er bringt Brot und Wein heraus, erinnert uns natürlich sofort an Jesus und Abendmahl. Und man kann jetzt tatsächlich noch ein bisschen recherchieren, was weiß man über den Melchisedek noch. Psalm 110 zum Beispiel taucht er auf. Ein Psalm von David, der anfängt mit Spruch des Herrn für meinen Herrn. Und das eine Herr ist groß geschrieben, bedeutet also Gott, der Name Gottes steht da eigentlich. Also Spruch Gottes für meinen Herrn. David spricht irgendwie von seinem Herrn. Und was sagt Gott jetzt zu dem? Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde gemacht habe zum Schemel deiner Füße. Den Stab deiner Macht wird der Herr aus Zion ausstrecken. Herrsche inmitten deiner Feinde. Dein Volk ist voller Willigkeit am Tage deiner Macht. In heiliger Pracht aus dem Schoß der Morgenröte habe ich dich wie Tau gezeugt, sagt Gott zu diesem Herrn. Also ich denke auch hier klar, es ist auch bezieht sich auf Jesus. Gott der Vater spricht hier zu Jesus. Und dann in Vers 4, geschworen hat der Herr, und es wird ihn nicht gereuen, du bist Priester in Ewigkeit, Jesus, nach der Weise Melchisedeks. Okay, Jesus ist Priester in der Art und Weise von Melchisedek. Und noch mal etwas mehr findet man dann in Hebräer 7, mehrmals im Hebräerbrief, aber unter anderem in Kapitel 7, gleich am Anfang. Dieser Melchisedek, König von Salem, Salem klingt auch wie Jerusalem, Priester Gottes des Höchsten, der Abraham entgegenging und ihn segnete, als er von der Niederwerfung der Könige zurückkehrte, dem auch Abraham den Zehnten von allem zuteilte. Dieser heißt übersetzt zunächst König der Gerechtigkeit, dann aber auch König von Salem, das ist König des Friedens. Ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlechtsregister hat er weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens. Er gleicht dem Sohn Gottes und bleibt Priester auf immer da. Also auch hier eine ganz eindeutige Parallele zu Jesus. Melchisedek gleicht Jesus, er ist ein Abbild von Jesus. Für mich heißt es, ja, Abraham hat jetzt im übertragenen Sinn bereits Jesus den Zehnten gegeben in dieser Situation. Ja, und auch von Jakob kann man dann eine Geschichte lesen in 1. Mose 28. Als Jakob seinen Bruder betrogen hatte, musste er fliehen. Unterwegs erscheint ihm Gott im Traum und wiederholt ihm gegenüber dann auch die Verheißungen, die er Abraham schon gemacht hat, dass seine Nachkommen dieses ganze Land besitzen werden. Und dann heißt es ab Vers 20, und Jakob legte ein Gelübde ab und sagte, wenn Gott mit mir ist und mich behütet auf diesem Weg, den ich gehe, und mir Brot zu essen und Kleidung anzuziehen gibt und ich in Frieden zurückkehre zum Haus meines Vaters, dann soll der Herr mein Gott sein. Und dieser Stein, den ich als Gedenkstein aufgestellt habe, soll ein Haus Gottes werden. Und alles, was du mir geben wirst, werde ich dir treu verzehnten. Da gibt er zumindest dieses Versprechen. Es wird dann später leider nicht mehr berichtet, wann und wo er das eingelöst hat und wem er dann den Zehnten gegeben hat. Aber ich denke, wir nehmen das einfach mal so. Und ich fand interessant, wie er sagt, alles, was du mir geben wirst, werde ich dir treu verzehnten. Das heißt, wir geben den Zehnten nicht von unserem Geld, das wir durch unsere Kraft, unseren Verstand, unsere Stärke erworben haben und es uns gehört. Wir geben den Zehnten von dem, was Gott uns gibt. Wir geben ihm einfach den zehnten Teil davon zurück. Wenn wir Jesus unser Leben geben, dann geben wir ihm ja sowieso alles. Wir machen ihn zum Herrn über alles. Das schließt dann natürlich auch unser gesamtes Geld ein. Es gehört ihm eigentlich sowieso und er will sozusagen nur den zehnten Teil davon haben. Also, diese beiden Begegnungen lange vor dem mosaischen Gesetz zeigen, der Zehnte ist kein Prinzip, keine Erfindung des alten Bundes, die dann durch den neuen Bund überholt wäre. Abraham und Jakob waren beide vorher, sie kannten dieses Gesetz noch gar nicht, sie haben einfach von sich aus freiwillig diesen Zehnten gegeben, freiwillig. aus Dankbarkeit, vielleicht auch um auszudrücken, ja, ich bin von Gott abhängig und ich bin mir bewusst, dass mein Geld nicht mein Geld ist, sondern dass es ihm gehört und von ihm kommt. Und damit würde ich sagen, ist der Zehnte einfach ein göttliches Prinzip, das ewig gilt, auch jetzt. Ja, zum Schluss vielleicht noch eine praktische Überlegung, die dann in dem Zusammenhang immer wieder mal auftaucht. Wenn man sich das jetzt, sage ich mal, zu Herzen nimmt, was ihr hoffentlich tut oder schon getan habt. Ich erinnere mich schon zurück, ich glaube, als ich so zum allerersten Mal damit konfrontiert wurde in meinem Leben als Christ, habe mir schon gedacht, 10% abgeben, muss man erstmal machen, muss man sich erstmal dran gewöhnen. Am Anfang fehlt dann vielleicht tatsächlich irgendwie was oder man meint es jedenfalls. Von daher kann man durchaus sagen, ja, dann fang mal klein an und dann steigere es allmählich, indem du siehst, okay, es fehlt dir nicht wirklich. Vielleicht geht es dir sogar rundherum besser, jetzt nicht nur finanziell, materiell. Ja, man muss sich darauf einlassen. Ja, und dann taucht vielleicht irgendwann die Frage auf, ich höre sie jedenfalls immer wieder, soll man jetzt vom Bruttogehalt oder vom Nettogehalt den Zehnten geben? Und ich will euch da jetzt auch kein Gesetz vorschreiben, auf keinen Fall, aber ich möchte euch einfach meine Gedanken dazu noch sagen. Wir haben uns vor langem entschieden, wir geben vom Brutto. Und jetzt kannst du sagen, ja, aber warum? Ich meine, das Brutto steht nur auf dem Papier, das kriege ich ja nicht wirklich. Da wird so und so viel abgezogen und von dem, was da abgezogen wird, kann ich mir nichts kaufen. Steht mir nicht zur Verfügung. Na, wirklich? Überleg mal. Wer ist heute mit dem Auto hierher gekommen? Hand hoch. Viele. Habt ihr die Straßen gebaut, auf denen ihr gefahren seid? Oder habt ihr bezahlt dafür, dass ihr auf ihnen fahren dürft? Ja, okay, ihr habt es schon kapiert. Nicht direkt. Ihr müsst nicht für jeden Kilometer da bezahlen. Aber ihr zahlt Steuern und davon baut der Staat unter anderem diese Straßen, die ihr und ich, wir dann benutzen dürfen. Also, die Steuern, ja, von denen können wir uns sozusagen schon was kaufen, nämlich die Möglichkeit, einfach auf den Straßen zu fahren. Ja, oder wer hatte oder hat schulpflichtige Kinder? Hand hoch. Das sind zu wenige Hände. ja, habt ihr die Lehrer bezahlt, die eure Kinder unterrichten oder das Schulgebäude? Ja, natürlich nicht direkt. Wir genießen hier einfach kostenlose Schulen in unserem Land. Die werden auch wieder von unseren Steuern bezahlt. Also, wir haben schon was von dem Geld, was wir vermeintlich nicht haben. Polizisten, die Gott sei Dank immer noch hier in diesem Land für unsere Sicherheit sorgen, die kostenlos da sind, wenn ein Unfall passiert ist oder eben ein Verbrechen passiert ist, werden auch von Steuergeldern bezahlt. Also, von diesem Teil deines Bruttolohns, der gehört schon dir und da wird was auch für dich praktisch damit gemacht. Ja, und so kannst du es jetzt auf die anderen Abgaben übertragen, deine Krankenkassenbeiträge. Ja, die sind erstmal weg, ja, aber dafür kannst du jederzeit kostenlos zum Arzt gehen. Wenn du krank bist, kriegst du unter Umständen sehr teure Medikamente, umsonst oder für geringe Zuzahlung. Operationen, Krankenhausaufenthalte, Reha-Maßnahmen zahlt dann alles im Großen und Ganzen die Krankenkasse. Ohne Krankenversicherung? Puh, ja. Müsste man das alles selber bezahlen, ja, oder jeden Monat dann Geld beiseite legen dafür. Manchmal hört man ja aus den USA, dass Leute eben da aus irgendwelchen Gründen keine Krankenversicherung haben und dann echt ein Problem haben, wenn sie medizinische Hilfe brauchen. Der einzige Unterschied ist halt, dass jetzt nicht jeder für sich das Monat für Monat auf sein eigenes Konto beiseite legt, sondern dass es praktisch in einen großen Topf eingezahlt wird, von dem dann jeder, wenn er was braucht, eben was bekommt, der eine mehr, der andere weniger. Und jetzt kannst du sagen, ja blöd, wenn ich da nur wenig davon kriege, aber ich glaube, es ist doch auch besser, wenn man nur wenig davon kriegt, oder? Wenn man gesund ist und deshalb auch einfach nur wenig braucht. Und ja, Arbeitslosen- und Rentenversicherung schließlich auch nochmal ähnliches Prinzip. Legt man auch jeden Monat was beiseite, damit man im Falle von Arbeitslosigkeit oder dann im Alter eben auch versorgt ist. Also es ist schon unser Geld, wirklich das gesamte Brutto. Und deswegen haben wir für uns einfach entschieden, ja, wir geben auch von diesem Brutto den Zehnten. Ja, jetzt habt ihr mal wieder meine Gedanken zu dem Thema gehört. Ja, klar, als Schatzmeister bin ich prädestiniert, da hin und wieder was dazu zu sagen. Euch einfach mal wieder dran zu erinnern. Vielleicht sagt ihr, ja, okay, war schön, interessant, mache ich sowieso alles, dann super. Vielleicht hat euch der ein oder andere Punkt jetzt auch angesprochen. Dann würde ich sagen, ja, bewegt es mal wieder neu in euren Herzen. Überprüft mal wieder eure Haltung, eure Einstellung. Überprüft mal wieder, ob der Betrag überhaupt noch stimmt oder in 10 Jahren das Gehalt gestiegen ist, man vielleicht nochmal neu berechnen könnte. Alles ohne Gesetz, ohne Zwang, sondern freiwillig. Einfach auch mit Freude zu sagen, ich gebe das Gott, ja, ganz bewusst Gott, ja, praktisch der Gemeinde zum Beispiel. Ja, deswegen will ich jetzt doch noch mit einem neutestamentlichen Vers schließen aus 2. Korinther 9, Vers 6 und 7. Dies aber sage ich, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Und wer segensreich oder freigebig oder reichlich sät, wird auch reichlich ernten. Jeder gebe, wie er es sich in seinem Herzen vorgenommen hat, nicht mit Verdruss oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. Also in diesem Sinne, seid gesegnet, seid fröhliche Geber. Am Ausgang steht das Körbchen. Hier auf unserer Webseite, ganz praktisch. Auf der Startseite klickt man hier auf Infos und dann auf den Unterpunkt Finanzen, falls es jemand noch nicht weiß. Hier steht unsere Bankverbindung, also entweder abschreiben oder dann mal gelegentlich draufschauen. Ist ja egal, wie ihr es macht, Bar einlegen oder aufs Konto überweisen oder per Dauerauftrag. Ein ganz herzliches Dankeschön für eure Unterstützung. Ja, und ich gestehe, ich war mir dessen selber nicht bewusst, dass da unten noch ein interessanter Knopf ist, da kann man draufdrücken und spenden und dann kann man direkt mit PayPal spenden oder über PayPal dann auch mit Kreditkarte. Ich habe es gestern mal ausprobiert. Funktioniert. Besser ist aber direkt aufs Konto. PayPal zieht nämlich ein paar Prozent Gebühren ab, die dann bei uns nicht ankommen. Das nur auch zur praktischen Info. Also, kannst du es, denke ich, wieder wegmachen, oder? Nein, ich sehe, da fotografiert noch jemand. Dann lass es noch einen Moment stehen. Ja, dann lass uns schließen. Vater, ich danke dir, dass du uns versorgst in diesem Land mit so vielem, was aus unserer Sicht selbstverständlich ist. Ja, Straßen, auf denen man einfach fahren kann und die normalerweise in gutem Zustand sind. Und Polizei, die für uns da ist. Und Schulen und Hochschulen und ein Gesundheitssystem, was in vielen Ländern nicht so vorhanden ist. Ich danke dir dafür und ich bitte dich, dass du uns auch immer wieder mal bewusst machst, was das für ein Reichtum und für eine Fülle ist, die wir hier einfach haben. Und ich danke dir, dass du uns versorgst, Herr. Jeden in seiner Situation, da wo er steht, dass du unser Versorger bist. Und ich danke dir für das Vorrecht, dass wir dir davon was abgeben dürfen. Jeder, so wie er sich's in seinem Herzen vorgenommen hat, nicht aus Verdruss oder Zwang, sondern freiwillig und mit Freude, um einfach auch dich zu ehren, Jesus. Halleluja. Dir gebührt alle Ehre. Amen.